Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und David wird gleich die Geschichte erzählen. Er ist heute dran und hat vorher aber drei knifflige Fragen für mich. Mhm. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, David. Und die lautet wie?
Die lautet natürlich, was du uns für Getränke kreiert hast, Viktor, weil du hast uns netterweise was mitgebracht und das ziehen wir uns beide rein. Was ist denn das?
So ist es. Ja, wir haben uns einen kleinen Campari-Spritz gemacht, aber sehr leicht, weil wir relativ früh aufnehmen.
Ja.
Sehr leicht heißt in dem Fall, wir haben sehr wenig Campari reingemacht.
Genau, damit ich nicht vom Stuhl falle.
Richtig, genau. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir schon direkt zur Story oder zu den Fragen.
Ja, wir starten mit einem Intro. Wie wir es immer gerne machen. Wir starten, um genau zu sein, mit einem Zitat aus der Quelle. Damit die heilige Kirche Gottes gegen ihre schrecklichsten Feinde furchterregend als wohlgeordnetes Heeresaufgebot aufmarschiere und die Anhänger der ketzerischen Verdorbenheit ausmerze, die ähnlich einer Schlange fast in der gesamten Provence wie ein Krebsgeschwür wuchert, haben wir beschlossen, die Truppen der christlichen Herrscharen aus den umliegenden Gebieten zusammenzurufen. Das ist ein Auszug aus dem Aufruf Papst Innozenz des Dritten zum Kreuzzug gegen die Katharer im Jahre 1208.
Mhm.
Es war ein Kreuzzug, der das mittelalterliche Frankreich entscheidend verändern sollte. Und es war auch der Anfang vom Ende für die größte ketzerische Bewegung des Mittelalters. Also ketzerisch aus Sicht der römisch-katholischen Kirche natürlich. Also für die Verfolgung und Vernichtung der sogenannten Katharer und Albigenser. Ihr Schicksal verfolgen wir heute nach. Und Viktor, ich würde gleich mal fragen, ob dir die Katharer oder Albigenser etwas sagen.
Ja, du weißt ja, ich bin kein Mittelalter-Experte, freue mich deshalb riesig, dass du jetzt was dazu machst. Ja, ich glaube nicht, dass ich was jetzt dazu sagen kann. Vielleicht habe ich die Namen schon mal gehört, aber ja. So spontan werde ich mich in dieser Folge überraschen lassen.
Ja, das ist doch die beste Voraussetzung. Und dann werden wir jetzt gleich mit den Fragen starten. Mhm. Vorab würde ich noch eine kleine Gewaltwarnung aussprechen. Also es wird eine sehr blutige Episode. Das ist eben historisch so bedingt. Und es werden eben ja einige Beschreibungen da sein, wo Leute zu Tode kommen. Ich verzichte aber auf explizite Beschreibungen. Also es geht eher um Zahlen, ja, um Erzählungen. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht weiter rum, sondern wir starten direkt mit der ersten Frage, wenn du bereit bist.
Ja, ich bin bereit, David.
Welche berüchtigte Institution wurde begründet, um die als Ketzer verfolgten Katharer zur Strecke zu bringen? Ich habe drei Antwortmöglichkeiten. War es A, die Inquisition, B, der Templerorden oder C, der Orden des Heiligen Kreuzes von Saragossa?
Ja, David, sicher weiß ich es nicht. Ich würde sagen, die Inquisition, die wurde erst viel später eingerichtet, hätte ich jetzt gesagt. Nicht so früh im Mittelalter, oder wir finden uns ja im Hochmittelalter, wenn wir sagen Anfang 13. Jahrhundert.
Ja, genau, wir kommen dann ins Hochmittelalter.
Ja. Und ja, was die zweite Antwortmöglichkeit war?
Die Templer, der Templerorden.
Genau, die Templer. Boah, den Templerorden hatten wir ja irgendwie auch schon in der Folge.
Ich glaube Folge 15.
Genau. Ich glaube, da ging es eigentlich auch thematisch so ein bisschen um was anderes. Kann natürlich auch sein, dass sie deshalb auch gegründet worden sind. Ich komme aber deshalb zum Schluss, dass es Antwort C sein muss.
Der Orden des Heiligen Kreuzes von Saragossa.
Ja.
Ausgezeichnet.
Wobei es ja eigentlich nach Frankreich geht, aber womöglich ist es trotzdem irgendwie Saragossa.
Schauen wir mal. Ja. Kommen wir mal noch zur zweiten Frage. Der religiöse Dualismus, also der Glaube an zwei Mächte, Gut und Böse, der die Grundlage des Katharer-Glaubens bildet, reicht zurück bis zu welchem legendären antiken Religionsstifter? Und da habe ich vier Antwortmöglichkeiten für dich, damit es nicht so einfach ist. A. Konfuzius, B. Hammurabi, C. Zarathustra oder D. Lao Tse.
Boah, das sind vier große Namen.
Die gibt's alle wirklich, genau.
Konfuzius würde ich irgendwie ausschließen.
Ja.
Da geht es, glaube ich, auch mehr so um bestimmte Regeln und um Bezug auch zur Familie, die geehrt werden soll.
Ja, stimmt.
Irgendwie habe ich im Gefühl, dass es vielleicht Zarathustra ist.
Das ist also so dein Gefühl.
Ja.
Ja, gut. Das werden wir relativ früh herausfinden.
Ja.
Also musst nicht mehr lange warten.
Okay.
Dann kommen wir zur letzten Frage, die wir auch erst am Ende der Folge auflösen werden. Was wurde letztlich aus den Katharern? A. Sie wurden allesamt konvertiert oder getötet, bis es tatsächlich keine mehr gab.
Ui.
B. In Italien überlebten sie bis in die frühe Neuzeit und wurden später nach und nach protestantisch. Oder C. Sie hielten sich im Norden Spaniens, wo sie noch heute kleine Gemeinden bilden.
Im Norden Italiens protestantisch. Ich weiß nicht, Italienisch ist schon ziemlich stark katholisch geprägt.
Hm.
Also ich weiß es wieder nicht.
Ja.
Deshalb muss ich so ein bisschen überlegen. Also, dass die entweder getötet worden sind oder alle konvertiert sind, dass man das so mit Sicherheit sagen kann, finde ich auch schwierig. Aber kann natürlich gut sein. Aber auch deshalb mit diesem Ausschlussverfahren,
ja,
glaube ich, dass sie vielleicht in kleinen Gemeinden im Norden von Spanien, war das, ne?
Ja.
Genau. Da vielleicht noch zusammenkommen und es da noch Einzelne gibt, die sich eben als solche bezeichnen.
Ja, schauen wir mal.
Mhm.
Die Antwort wirst du später bekommen, aber okay, die bekommst du. Keine Sorge. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal in unsere Geschichte ein. Im Jahr 1143 schreibt der Propst Everwin vom Kloster Steinfeld in der Eifel eine besorgte Nachricht. Er wendet sich damit an niemand Geringeren als Bernhard von Clairvaux, den heiligen Bernhard, einen der einflussreichsten Geistigen seiner Zeit. Und dieser Propst ist erschüttert durch Geschehnisse in der Nähe von Köln, in den deutschen Landen, wie er berichtet. Dort hätten nämlich einige Leute sonderbare Lehren verbreitet. Sie behaupteten, dass nur noch sie selbst ein wahrhaft christliches Leben führen würden und dass die Kirche und all ihre Vertreter der Macht des Geldes und den weltlichen Verlockungen verfallen seien. Sie hingegen entsagten den Milchspeisen und dem Fleisch im doppelten Sinne, obwohl unter ihnen Frauen wie Männer seien. Aber nicht nur das, sie lehnten sogar die kirchlichen Sakramente ab und sie waren scheinbar gegen jede Furcht und jeden Schmerz immun.
Ui.
Sogar ihre Verbrennung auf dem Scheiterhaufen ertrugen sie angeblich geradezu mit Freude.
Tja,
angeblich, das sind die Berichte. Und Bernhard von Clairvaux reagierte leidenschaftlich und wütend auf diese Berichte und verurteilte diese Gruppe sofort scharf. Denn er erkannte vielleicht schon, was die Anfänge dieser Bewegung noch bedeuten sollten. Denn diese Berichte, das war natürlich das erste bekannte Auftreten der Katharer in der Geschichte, also 1143. Und aus dieser ersten Vorahnung wurde nicht weniger als die größte häretische Strömung des gesamten europäischen Mittelalters. Häretisch heißt also nichts anderes als ketzerisch und das eben aus Sicht der katholischen Kirche, eine ketzerische Vereinigung. Also meine Sicht ist natürlich neutral, das ist jetzt nicht meine Sicht, aber so hat es damals die christlich-katholische Bevölkerung und vor allem die Kirche gesehen. Und diese Bewegung bekam nun den Namen Katharer. Und Viktor, du weißt natürlich, deswegen frage ich dich gar nicht erst, dass der Name von Katharos oder Katharoi aus dem Griechischen für Rhein stammt.
Ja klar, was glaubst du denn?
Ne, mit deinen Griechischkenntnissen.
Ja.
Und es hat übrigens nichts mit den Kathagern zu tun aus der Antike, weil es sehr ähnlich klingt.
Wollte stimmt,
das nochmal klarstellen. Nicht die Kathager, die gibt es schon lange nicht mehr, sondern die Katharer.
Also R anstatt G.
Genau, genau. Und bedeutet eben Rhein, was auch aufgrund ihrer religiösen Überzeugung wahrscheinlich ihnen zugeschrieben wurde, unter anderem auch von Bernhard. Und dieser Name sollte jetzt berüchtigt werden überall in Europa als Inbegriff der Ketzerei. Und zwar wortwörtlich, denn der Begriff Ketzer im Deutschen stammt tatsächlich genau von ihnen ab, von den Katharern. Daher kommt dieses Wort.
Aber ist es dann eben auch eine Fremdbezeichnung im Prinzip wieder? Also, dass sie so genannt wurden, aber dass sie sich nicht selbst so genannt haben?
So ist es. Ja, wie sie sich selbst genannt haben, das sage ich gleich noch. Sie haben diesen Begriff wohl auch übernommen, aber er kommt eigentlich nicht von ihnen.
Ja.
Und als solche angeblichen Ketzer, wie auch immer sie genannt wurden, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, wurden sie dann aufs Äußerste verfolgt, zu Tausenden hingerichtet und verbrannt. Und es wurde eben auch mitten in Europa ein Kreuzzug gegen sie ausgerufen. Also wir verfolgen ihre Geschichte jetzt nach, von ihren Anfängen und ersten Erfolgen zur Verfolgung und letztlich zu ihrer Ausrottung. Die Geschichte der Katharer ist nämlich fast ausschließlich die Geschichte ihrer Verfolgung und Vernichtung durch einen Kreuzzug und
durch Ausrottung.
Ja.
Das klingt ja schon so, als hätte ich eine Frage schon grandios falsch beantwortet.
Schauen wir mal. Es könnte ja auch der Versuch ihrer Ausrottung sein oder ihre offizielle Ausrottung.
Stimmt,
ja. Das ist also
so hast du es eigentlich gesagt. Also ich bin mal gespannt.
Ja, schauen wir mal. Und ihr Schicksal war dabei nicht nur abhängig von der kirchlichen Institution und den Männern, die sie vertreten haben, sondern es hing auch eng zusammen mit weltlicher Machtpolitik und Eroberung. Und es ist deutlich zu sehen, dass ihre Verfolgung Prozesse in Gang gesetzt hat, die noch viele Jahrhunderte nachwirken. Zum Teil durchaus auch bis heute. Ja, Viktor, und wenn wir solche großen Prozesse haben und so viele Dinge, die wir uns vielleicht noch anschauen müssen, um es besser zu verstehen, was denkst du, womit wir dann am besten als erstes anfangen?
Ja, dann müssen wir das natürlich alles einordnen und dafür brauchen wir unbedingt den historischen Kontext.
Genau so ist es. Also die Katharer waren die größte Sektenbewegung der mittelalterlichen Christenheit, das sagt der Historiker Gerhard Solbach. Ihre Lehre zählt zu den bedeutendsten spirituellen Strömungen des westeuropäischen Mittelalters und wir sollten uns sie also ein bisschen genauer anschauen. Woran sie denn genau geglaubt haben, was sie von der katholischen Lehre unterschieden hat und was sie aus Sicht der katholischen Kirche eben so gefährlich gemacht hat und so falsch aus ihrer Sicht. Und der Kerngedanke ist dabei das dualistische Weltbild. Also die Vorstellung, dass es einmal den Geist gibt, das ist der gute Gott, und auf der anderen Seite die Materie auf der Welt, das ist der böse Gott. Und diese beiden Seiten stehen einander gegenüber und sie sind auch für das Gute und Schlechte in der Welt verantwortlich. Mhm. Dieser Glaube reicht sehr weit zurück in der Zeit, unter anderem zum Manichäismus in Persien, zur griechischen Philosophie und sogar auch bis ins Jahr 1000 vor unserer Zeit, ungefähr in den Iran. Und Viktor, wie du natürlich wusstest, auch zu den Lehren eines gewissen Zarathustra oder Zoroaster.
Ja, ich war mir natürlich ganz sicher, dass das die richtige Antwort ist.
Ja, du kennst dich ja aus. Ob es den wirklich gab, ist übrigens nicht ganz sicher. Also es ist so ein mythischer Religionsstifter. Aber zumindest aus dieser Zeit, aus dieser Region kommt vermutlich erstmals diese dualistische Sicht auf die Welt und auf die Religion. Und solche dualistischen Religionen waren in der Antike auch weit verbreitet. Allerdings wurden sie von einer dann neu entstandenen Religion energisch bekämpft. Und das war eben dann das Christentum. Und mit der christlichen Vorstellung einer Einheit Gottes und der Welt waren dieser Zoroastrismus oder der Manichäismus völlig unvereinbar. Und später natürlich dann auch die Weltanschauung der Katharer. Aber die Katharer selber, die hatten ihre dualistische Vorstellung aus dem Balkan. Und dorthin kam es vermutlich aus dem Byzantinischen Reich. Das heißt, es gibt keine direkte Linie von den antiken Religionen zu den Katharern. Das sollte man noch dazu sagen, sondern das ist dann nochmal neu entstanden. Ja. Also die haben nicht ihre Einflüsse aus dem antiken Nahen Osten oder so.
Ja, kam das durch irgendwelche bestimmten Bewegungen zustande, die da stattgefunden haben um die Zeit?
Schon auch. Also auf dem Balkan, wie gesagt, gab es eben solche Einflüsse im Byzantinischen Reich, aber wir wissen nicht genau, woher die Katharer das haben. Also das können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir wissen eben, dass sie dann auftauchen und können so ein bisschen die Region vermuten, von der das vermutlich nach Westeuropa kam. Aber genau das wissen wir nicht. Und es gab aber auch, das ist noch wichtig zu erwähnen, auch nie eine feste katharische Lehre, wie es in anderen Religionen manchmal ist oder oft ist, sondern es gab immer verschiedene Strömungen. Und es gab vor allem von Anfang an auch eine radikale Strömung, eine gemäßigte. Mhm. Und die gemäßigten Katharer sind auch von nur einem Gott ausgegangen und haben den Teufel als einen gefallenen Engel gesehen, der von Gott abfällt. Die Radikalen aber, die haben eben grundsätzlich zwei Götter angenommen, einen guten und einen bösen. Und ja, für die Christen war das natürlich ein Gott zu viel. Aus ihrer Sicht. Und damit absolute Ketzerei.
Ja, spannend auch, dass das dann immer noch zu einer Religion zählt, wenn es einerseits eigentlich eine monotheistische Religion ist und andererseits ja eben nicht, sondern zwei Götter sind und dass man die dann trotzdem zu einer Einheit, die natürlich dann unterschiedliche Ausprägungen hat, wie du es gesagt hast, aber dass man die dazu zählt, finde ich spannend.
Ja, das ist eben das Besondere dieser dualistischen Religion oder dieses Weltbildes. Aber wir können sie auch als Sekte bezeichnen. Ja, also wir müssen nicht den Begriff Religion wählen.
Ja, also eigentlich haben nur dann die Radikalen diesen dualistischen Glauben.
Das ist richtig. Haben ihn in letzter Konsequenz ganz deutlich gedacht. Die anderen haben ja schon auch an eine wichtige Rolle des Teufels gedacht. Aber sie haben ihn nicht zu einem zweiten Gott gemacht.
Ja, genau.
Es ist nämlich so, dass die Radikalen sogar so weit gegangen sind, dass sie das gesamte Alte Testament dem Teufel zugeschrieben haben.
Ah.
Die haben also gesagt, der strenge oder böse Gott des Alten Testaments, der ja strenger ist als der im Neuen Testament, das war eigentlich der Teufel. Das heißt, der hat nämlich die materielle Welt geschaffen. Das war das Wichtige für die Katharer. Also der hat auch die Menschen geschaffen. Und das ist natürlich der Punkt, der für die katholische Kirche völlig inakzeptabel war. Also viel ketzerischer kann man es kaum machen, als zu sagen, Gott ist eigentlich der Teufel. Aber nicht alle Katharer haben daran geglaubt. Und wir wissen heute auch nicht, wie viele daran geglaubt haben. Das ist sehr schwer zu sagen. Was auch daran liegt, dass fast alle Quellen nicht von ihnen sind, die wir heute haben, sondern von denen, die sie verfolgt haben.
Wollte ich gerade sagen. Die Rolle, es spielt eigentlich nur eine Rolle, was die anderen sozusagen glauben, was sie geglaubt haben. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, dass ja eigentlich alle so radikal waren und diese zwei Götter im Sinn hatten, obwohl es eben diese Gemäßigten gab, aber
da hast du völlig recht. Und das heißt, wir können nicht genau sagen, wie radikal sie waren, weil in den Quellen eben gerne darauf gepocht wird, dass sie alle radikal waren. Ja. Und wir können nicht genau sagen, wie viele das waren, aber es waren sicherlich nicht alle. Es gab auch viel Gemäßigtere. Und das vermischt sich natürlich auch, weil die ganzen Katharer waren ja vorher Christen. Und die haben jetzt auch nicht einfach alle katholische Lehre abgegeben. Das heißt, es gibt auch ganz viele Mischformen. Und es ist auch nicht richtig, aus heutiger Sicht zu sagen, sie sind jetzt reine Ketzer. Das hat natürlich die katholische Kirche so dargestellt. Aber viele von ihnen haben gleichzeitig vielleicht auch noch an den Katholizismus geglaubt oder diese Praktiken begangen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, aus heutiger Sicht zumindest. Sie haben sich vielleicht zum Teil als Christen gesehen, viele haben sich aber auch als gute Christen gesehen, wenn nicht als die besseren Christen, weil sie ja sozusagen aus ihrer Sicht die Bibel besser verstanden hatten, auch diese Lehren. Das heißt, der Vorwurf der Ketzerei ist natürlich subjektiv. Das ist klar, also es macht für uns heute genauso wenig Sinn, von Ketzern zu sprechen, wie zu sagen, dass eine Religion besser wäre als die andere oder Katholiken besser als Protestanten oder so, sowas in die Richtung. Also wenn ich jetzt Ketzerei sage, dann meine ich das natürlich immer aus Sicht der katholischen Kirche. Das ist nicht meine eigene Sicht.
Ja.
Logischerweise sind wir für Religionsfreiheit, ja, auch wenn man an den Teufel glaubt. Das soll jeder und jede natürlich machen, wie sie wollen. Aber die Katharer ihrerseits, die waren natürlich ebenso überzeugt, dass die katholische Religion des Teufels war, dass sie die richtige Religion kannten. Und für sie war die christliche alte Kirche verkommen und verweltlicht, also dem Mammon und dem Konsum verfallen. Das wahre Seelenheil konnte daher nur die Katharer Kirche bringen, wenn man ihren entsprechenden Regeln gefolgt ist. Und dafür musste sich die Seele laut ihrem Verständnis von allen materiellen und damit bösen Dingen befreien, weil der Teufel das Materielle ja angeblich erschaffen hatte. Das klingt etwas abstrakt. Aber konkret hat das bedeutet, dass die Katharer zum einen vor allem sich nicht dem Fleisch unterwerfen durften, wie sie gesagt haben. Das heißt, sie durften keinerlei sexuelle Handlung vollziehen, auch nicht im Rahmen der den Christen heiligen Ehe eigentlich. Sie durften auch keine Kinder zeugen, das war Teufelswerk. Sie durften kein Fleisch essen und auch keine Speisen, die durch irgendeinen Zeugungsakt entstehen. Also keine Milch, keine Eier, kein Käse. Fische waren allerdings okay, weil die Fische einfach aus dem Wasser kamen. Laut ihrer Ansicht. Die sind einfach da rausgesprungen. Deswegen war das in Ordnung. Und natürlich Obst und Gemüse und so weiter. Also sie haben einfach damals noch keine Naturdokus auf ZDF gucken können. Sonst hätten sie das vielleicht genauer gewusst. Und ganz wichtig für sie war auch das Armutsgebot. Sie durften eigentlich, wenn sie in der höchsten Form ihre Religion ausgeübt haben, keinerlei privaten Besitz haben. Sie mussten alles abgeben. Und sie hatten außerdem ein sehr strenges Schwurgebot und Tötungsverbot. Sie durften keine Schwüre oder Eide ablegen. Und das hat auch die feudale Ordnung der Zeit in Frage gestellt, weil es solche eben Schwüre und solche Eide gab zwischen den Herren und den Dienern, den Leibeigenen. Das war eben ganz wichtig, ja, dass einer herrscht und verteilt und die anderen ihm zudienen. Ja. Dafür gibt es eben Schwüre und Eide. Und die Katharer haben das alles abgelehnt. Und damit haben sie auch die Machtgrundlage dieser Gesellschaft durchaus herausgefordert.
Absolut, ja, weil das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, die Grundlage eigentlich des Zusammenlebens zu dieser Zeit.
Und damit haben sie sich eben nicht nur spirituelle, kirchliche Feind gemacht, sondern auch weltliche. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Dazu kam auch, dass sie auch nicht töten durften. Und zwar absolut nicht. Also weder im Krieg noch aus Notwehr. Das war auch ganz wichtig. Sie durften auch keine Tiere töten, durch die die Seele wandern konnte, weil sie davon ausgingen, dass man auch wiedergeboren werden konnte. Solche Tiere wie Fische oder Mäuse durfte man aber töten und auch Kröten, Frösche, Eidechsen und Schlangen mussten dran glauben, weil sie Satanstiere waren und Trabanten des Bösen. Also die armen Tiere wurden leider nicht verschont. Und ja, diejenigen, die das im besonderen Maße ausgelebt haben unter den Katharern und die auch die anderen gelehrt haben, die standen oben an der Spitze. Also sie hatten eine Rangordnung auch in ihrer eigenen Kirche. Das waren die sogenannten Perfekti oder Perfektä, die Vollkommenen. Das konnten Männer wie Frauen sein und sie waren sozusagen der spirituelle Kern der Katharer und haben auch ganz streng nach diesen Regeln gelebt, also ohne eigenen Besitz und so weiter. Darunter kamen dann Initiierte, die waren so im Zwischenstatus, die waren fast schon perfekt. Und dann die Credentes, das waren die allgemeinen Gläubigen, also die große Masse, die auch in der Bevölkerung des damaligen Frankreich eben dann ganz weit verbreitet waren. Es waren wohl mehrere hunderttausend Menschen mindestens, die mehr oder weniger stark eben danach gelebt haben.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ist das im Prinzip, betrifft das jede Gesellschaftsschicht? Also gibt es aus jeder Gesellschaftsschicht dann auch Mitglieder oder betrifft das beispielsweise hauptsächlich die Armen,
die arme Bevölkerung? Ja. Also am Anfang ist es eher die einfache Bevölkerung, die Bauern, die bäuerliche Bevölkerung auf dem Land, die das übernimmt. Aber relativ schnell erfasst es eigentlich die gesamte Gesellschaftsschicht und es gibt auch Fürsten und Adlige, die in relativ großer Zahl dann auch die Katharer unterstützen. Warum sie das tun, dazu kommen wir gleich noch, weil die haben dafür auch konkrete Gründe. Ganz wichtig war natürlich jetzt, dass die römisch-katholische Kirche für die Katharer die falsche Kirche war. Wie gesagt, verweltlicht, moralisch verfallen. Und in der mittelalterlichen Welt haben sie den Beweis dafür eben im Reichtum der katholischen Kirche gesehen, im Pomp und in der Vermischung von geistlicher und weltlicher Macht, was auch real war. Also das gab es auch. Und auch die Mitglieder der katholischen Kirche haben das durchaus auch selber als Problem wahrgenommen, diese Verweltlichung. Und der Glaube der Katharer konnte sich dann eben ganz gut ausbreiten. Aber wie genau lief das ab? Das hast du ja gerade schon gefragt. Also darauf wollte ich jetzt auch kommen. Wie genau ihre Gruppe entsteht, wissen wir zwar nicht, aber wir wissen eben, wann sie das erste Mal in Europa auftauchen. Wie gesagt, im Jahr 1143. Da gibt es eben diesen ersten Nachweis. Und da bezeichnen sie sich selber als die Armen Christi. also nicht als Katharer, sondern die armen Christi, die wandernd, fastend und ohne Besitz leben. Und nachdem sie dort zum ersten Mal auftauchen, gibt es dann kurze Zeit später Berichte über sie in Frankreich. Und spätestens 1147 sind sie im Südwesten von Frankreich dann auch schon relativ stark vertreten. Und da sind dann auch später die meisten ihrer Anhängerinnen und Anhänger zu finden. Und darüber berichtet dann zum Beispiel auch Bernhard von Clairvaux. Das heißt, innerhalb weniger Jahre passiert es also, dass diese neue Bewegung sich im Prinzip überall zwischen dem Rhein und den Pyrenäen ausbreitet. Ab 1160 sind sie auch in Oberitalien vertreten und zwei Jahre später versuchen sie schon in England Fuß zu fassen. Allerdings klappt das nicht und diejenigen, die das versuchen, werden allesamt als Ketzer hingerichtet in England. Also dorthin werden sie nie kommen. Ja, und ihren Namen, den bekommen sie vermutlich so um 1163. Die Namen der Katharer. Das ist zumindest die erste Quelle, die das erwähnt. Wie gesagt, von griechisch Katharoi, die Reinen. Und diese Bezeichnung etabliert sich dann. Also als Katharer werden sie allgemein bezeichnet und im Deutschen, wie gesagt, dann irgendwann auch als Ketzer. Mhm. Der Begriff wird dann über sie auch noch übertragen auf alle Ungläubigen eben oder Heretiker aus Sicht der katholischen Kirche. Und sie selbst nannten sich wohl meistens einfach Christiani, Christen. Oder Boni Christiani, Veri Christiani, die wahren Christen, weil sie ja davon überzeugt waren, dass sie die wahre Kirche Christi waren und nicht die römisch-katholische. Was der natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Vor allem mit der schnellen Ausbreitung verbunden, die diese Katharer-Kirche jetzt vorgelegt hat. Das war besonders im Gebiet des heutigen Languedoc, beziehungsweise der Region Okzitanien, wo auch das Languedoc liegt. Also im Süden und Südwesten des heutigen Frankreich.
Ja.
Da gab es jetzt bald in jeder größeren Stadt einen katharischen Bischof und in jedem Dorf einen katharischen Diakon. Und aus dieser Region stammt auch der zweite Name, unter dem die Katharer auch bekannt sind. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema kennen, fragen sie sich vielleicht, warum ich nicht den nenne. Das sind nämlich die Albigenser. Mhm. Katharer und Albigenser. Und Victor, du kennst dich mit Frankreich ja ganz gut aus. Was denkst du, woher der Name Albigenser kommt?
Und womöglich von der Stadt Albi.
Völlig richtig. Ja. Genau. Eigentlich ganz simpel. Das war eben eine der Hochburgen der Katharer und wir wissen nicht genau warum, aber die Leute haben sozusagen diesen Begriff dann auch verallgemeinert und haben alle Katharer in dieser Region in Südwestfrankreich oft auch als Albigenser bezeichnet. Deswegen benutze ich jetzt aber in der Folge einfach mal nur den Begriff Katharer, um es ein bisschen einfacher zu machen, weil damit eben alle gemeint sind. Also auch die in Norditalien zum Beispiel, weil es ja nicht nur in Südwestfrankreich Katharer gab, sondern das war nur der größte und am meisten konzentrierte Punkt sozusagen, wo sie gelebt haben. Und dort haben sie sich, wie gesagt, rasch ausgebreitet. Und für die etablierten Katholiken war dann auch klar, dass es nicht nur eine kleine Sekte war, sondern bald eine eigene und sehr ernstzunehmende Gegenkirche. Dabei wurden dann 1179 auf einem Konzil die Katharer und all ihre Helfer offiziell mit dem Kirchenbann belegt und zu Ketzern erklärt. Alle, die gegen sie kämpfen würden, sollten dann auch ab diesem Zeitpunkt einen Ablass erhalten, also von ihren Sünden befreit werden. Zumindest zu einem Teil oder auch vollständig. Und 1181 gab es auch bereits einen ersten kleinen Kreuzzug gegen die katharische Kirche. Allerdings hat dabei kaum jemand mitgemacht. Also es war noch kein offizieller Kreuzzug. Und es ist sonst erstmal nichts weiter konkret passiert. Und über die nächsten Jahrzehnte konnte sich der Katharismus noch weiter ausbreiten. Und jetzt könnten wir uns vielleicht fragen, was genau diese Bewegung so attraktiv gemacht hat für die damaligen Menschen, warum der sich so schnell ausgebreitet hat. Also ein wichtiger Punkt war, dass diese Perfekti und Perfekte, die Vollkommenen unter den Katharern, wie sie sich genannt haben, wohl tatsächlich vorbildlich gelebt haben nach diesen Vorschriften. Also sie haben es nicht nur behauptet, sondern es war ihnen ganz wichtig, das auch vorzuleben. Und die Vertreter der katholischen Kirche haben zur selben Zeit an Autorität eher verloren. Also es gab insgesamt eher Missmut gegenüber Kirche und Klerus und davon haben die Katharer eben profitiert, weil sie das wirklich vorleben konnten. Gerade in städtischen Gemeinden, auf dem Land, waren sie sozusagen näher an den Leuten dran, die eher gesehen haben, dass sie Abgaben an die Kirche entrichten mussten oder dass eben kirchliche Vertreter sich auch weltliche Macht angeeignet haben. Mhm. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, die katholische Kirche hat sich eben damit nicht mehr zufrieden gegeben, sondern Bischöfe und der Papst sowieso strebten auch längst nach weltlicher Macht. Das ist ja auch ganz typisch für das Mittelalter, was man manchmal vergisst. Sie haben eben sich selbst Ländereien angeeignet, Grundbesitz, sie haben Steuern erhoben und damit waren sie oft auch in Konkurrenz mit dem weltlichen Adel.
Ja, genau. Und das war damals ja auch gang und gäbe. Es war also im Prinzip nicht nur so, dass sie es angestrebt haben, sondern sie haben es ja auch tatsächlich dann verwirklicht. Und teilweise haben auch Adelige dann ihre Kinder auch teilweise dann eben im Prinzip diesen Beruf ausüben lassen, weil sie wussten, dass eben daran auch weltliche Macht hängt.
Genau, also man konnte das beides willkürlich kombinieren. Viele der größten Landesherren oder Besitzer waren eben kirchliche Würdenträger. Mhm. Der Erzbischof zum Beispiel hatte riesige Ländereien oftmals. Das heißt aber auch, dass es Clash und Konflikte gab mit den Adligen, die eben selber Ländereien hatten oder sie haben wollten. Und das heißt, es war im Interesse vieler Adliger und Fürsten, wenn die katholische Kirche an Macht und Besitz verloren hat. Und deswegen waren es eben auch nicht nur die Leute aus der einfachen Bevölkerung, sondern auch die Adligen, die diese katharische Bewegung unterstützt haben, besonders wenn sie dann eben der katholischen Kirche Ländereien dadurch abnehmen konnten.
Ja.
Auch wenn das natürlich rechtswidrig war, laut dem damaligen Gesetzesstand, gerade der kirchlichen Gesetzgebung. Es gab auch Unterstützung aus echter Überzeugung. Gerade adlige Frauen haben das relativ oft gemacht und haben auch den Glauben übernommen. Ein bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel Esclarmonde de Foix. Sie war eine der Wortführerinnen der Katharer, also eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Also Frauen waren in dieser Bewegung relativ stark und hatten auch oft Gleichberechtigung. Sie durften zwar nicht predigen, aber sonst durften sie fast alles machen, was die Männer auch durften. Und für die breite Bevölkerung war es auch nicht ganz unwichtig, dass die Katharer klar bestimmt haben, dass aus ihrer Sicht Gläubige die geistlichen Leistungen, sage ich mal, also den Ablass, die Sakramente, die es von der katholischen Kirche oft nur gegen Zahlung gab, dass sie die überhaupt nicht brauchten, dass die völlig bedeutungslos waren, so wie die Kirche. Und auch die Abgabe, der sogenannte Kirchenzehnt, wurde abgelehnt. Und das war natürlich eine feine Sache, wenn man das ja nicht zahlen musste. Und dadurch war es auch nochmal attraktiver, eher auf die Seite der Katharer zu wechseln. Und wir kennen es ja auch noch einige hundert Jahre später, dass bei der Reformation dieser Ablasshandel, dass man dafür Geld bezahlen muss, dass das ausgebeutet wird, immer noch ein großer Streitpunkt ist. Und das fängt zum Teil auch hier schon an. Also die katholische Kirche war dadurch durchaus real bedroht, zumindest oder vor allem in den Gegenden, wo sich die Katharer Hochburgen befanden, also im Languedoc und auch zum Teil in Norditalien. Und dagegen wollte sie auch vorgehen. Das wollte sie sich irgendwann nicht mehr bieten lassen. Und die Person, die den Katharern dann ziemlich direkt den Krieg erklären sollte, das war eben niemand anderes als Papst Innozenz III., der 1198 Papst geworden ist. Also da befinden wir uns jetzt so ungefähr. Die Katharer breiten sich weiter aus. Er selber sieht sich jetzt nicht nur als Petrus-Stellvertreter, sondern auch als Stellvertreter Gottes auf Erden. Und er will seine Ansprüche mit aller Macht durchsetzen. Dabei hat er durchaus erkannt, dass aus seiner Sicht das Problem mit den Katharern damit zusammenhängt, dass die katholische Kirche dringend Reformen braucht zu dieser Zeit. Und um das zu lösen, war er zunächst, das muss ich auch erwähnen, alles andere als blutrünstig. Also er wollte zunächst mal die Katharer und andere Gruppen wie auch die Waldenser, die auch als Ketzer galten, friedlich sozusagen konvertieren und sie wieder zur katholischen Kirche zurückbringen, ohne sie umzubringen. Dafür hat er viele kirchliche Ämter neu besetzt und sozusagen einen kleinen Predigtenkreuzzug angeordnet in Okzitanien, also dem Süden Frankreich. Diese Kampagne, wo überall gepredigt wurde, wo man die Leute also zurückholen wollte, die wurde angeführt vom Zisterzienserorden. Das war so ein reformorientierter Mönchsorden dieser Zeit, der sehr einflussreich wurde. Und geleitet wurde diese Kampagne zur Konvertierung von einem gewissen Pierre de Castelnau. Das war der päpstliche Legat des Languedoc, dieser Region. Und dazu kam außerdem noch der bekannte Abt von Citeaux, der hieß Arnaud Aumery. Diese beiden Namen spielen noch eine entscheidende Rolle bei dem, was als nächstes geschah. Deswegen erwähne ich die hier schon mal extra. Und ihre Predigten und ihre Bekehrungsversuche waren sehr erfolglos tatsächlich. Das hat nicht so gut funktioniert. Noch nicht einmal durch die Unterstützung eines weiteren Geistlichen namens Dominikus aus Spanien, der sehr, sehr bekannt ist auch in der Geschichte, weil er einen sehr bekannten Orden später gegründet hat, Victor. Und was glaubst du, welcher Orden das sein könnte?
Das sind auf jeden Fall die Franziskaner. Nein, die Dominikaner müssen ja, das sein.
Sehr richtig. Du hast die beiden bekanntesten Orden damit auch genannt. Die Franziskaner sind auch wichtig. Aber tatsächlich hat Dominikus natürlich seinen eigenen Namen verwendet. Oder andere natürlich, also Dominikanerorden, der wurde daraus. Und trotz dieser sehr eifrigen Bekehrungstätigkeit auch des Dominikus konnte er und konnten auch die anderen nur sehr wenige Leute tatsächlich überzeugen, jetzt wieder zurückzuwechseln. Und seine Geduld war bald auch sehr stark strapaziert, wie auch die der anderen. Und er rief dann einer Menschenmenge zu, Zitat: Jahrelang habe ich euch Worte des Friedens hören lassen. Ich habe gebeten, gebettelt, geweint. Aber wie die Leute in Spanien sagen, wo fromme Worte nichts nützen, muss der Knüppel her. Also er wurde dann auch radikaler in seinen Methoden, wie die Kirche insgesamt. Und die katholische Kirche ging jetzt über von einer spirituellen oder geistlichen Kampagne gegen eine gewaltsame militärische Kampagne gegen die Katharer. Das heißt, die sehr kurze Zeit der friedlichen Bekehrungsversuche und des Dialogs, den es durchaus auch gab, die war jetzt schnell vorbei. Und kurz darauf eskalierte die Lage. Der päpstliche Legat Pierre de Castelnau hatte es nach einiger Mühe 1207 geschafft, eine Koalition aus Adligen und Bischöfen zu bilden, um gegen die Karthager zu kämpfen. Und zwar mit Waffen und nicht mehr mit Worten. Und nur der Graf von Toulouse, Raymond VI., lehnte diese Aufforderung ab. Toulouse war nämlich die wichtigste und mächtigste Grafschaft im Gebiet der Katharer und dieser Raymond wollte keinen Bürgerkrieg unter seiner eigenen Bevölkerung provozieren, weil ein Großteil seiner Untertanen natürlich mittlerweile Katharer waren. Hm. Ja, und was geschah jetzt mit Raymond darauf? Was war die Antwort der Kirche auf seine Weigerung, Victor? Klassische Antwort der Kirche.
Ja, also, dass er das wahrscheinlich machen muss oder ansonsten der Kirchenbann auf ihn gelegt wird.
Ja. Dass
er exkommuniziert wird.
Das kam auch direkt. Also er wurde kurzerhand exkommuniziert, aus der katholischen Kirche verbannt und bestätigt von Papst Innozenz III. Höchstpersönlich. Das war natürlich schon besorgniserregend für die Seite der Katharer, weil Raymond der größte und wichtigste Unterstützer war. Auch wenn er sozusagen versucht hat, das zu verbergen, war es ziemlich klar, dass er nicht auf der Seite der katholischen Kirche steht. Und kurze Zeit später kommt es aber noch zu einem weiteren und ganz entscheidenden Ereignis für die Geschichte der Katharer. Denn Pierre de Castelnau, der Legat des Papstes, versuchte im Morgengrauen des 14. Januar 1208 die Rhône zu überqueren. Dabei wurde er überraschend angegriffen und ein Angreifer stieß ihm eine Lanze in den Rücken und tötete ihn. Wer dieser Angreifer war, wusste keiner und wir wissen es auch heute nicht. Aber es war eigentlich auch egal, denn Arnaud Omery, der zweite wichtigste vom Papst gesandte Bekehrer, nenne ich ihn mal, war sich ganz sicher, dass dieser Auftrag zum Mord natürlich von Graf Raymond dem VI. Kommen musste. Hm. Dem Grafen von Toulouse und Unterstützer der Katharer. Ob das gestimmt hat, wissen wir nicht. Es ist ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich. Raymond war nämlich erstens kein Mann, der sich zu Provokationen hinreißen ließ. Er war eigentlich ziemlich cool. Und zweitens hat er direkt nach dem Mord verzweifelt versucht, den jetzt sich anbahnenden Krieg zu verhindern. Denn dass dieser Mord zum Krieg führen würde, war eigentlich offensichtlich und es wäre überhaupt nicht in seinem Interesse gewesen, das zu verursachen. De Castelnau war aufgrund seiner Tätigkeit aber überall im Languedoc verhasst in dieser Region und es kann quasi jeder aufgebrachte Gegner eigentlich für diesen Mord verantwortlich gewesen sein. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen der Chef der Region hier einen Krieg verursacht gegen seine eigene Bevölkerung.
Ja. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man vielleicht ganz ins Extreme geht, könnte man sich auch vorstellen, dass womöglich der Papst oder die katholische Kirche das Ganze initiiert hat.
Verschwörungstheorie, das kommt immer gut.
Um damit dann eben den Krieg beginnen zu können.
Ja, oder vielleicht war es Arnaud Omery selbst, der ihm die Lanze in den Rücken gestoßen hat. Denn der sollte jetzt die Kontrolle übernehmen. Das würde auch Sinn machen.
Oder vielleicht hat Castelnau Selbstmord begangen,
ja,
weil er wusste, dass er dann...
Im Namen der Kirche. Ja. Das ist eine gute Theorie. Vielleicht veröffentlichen wir da beide dazu mal was, um mal richtig bekannt zu werden.
Ja.
Weil klar, also einen päpstlichen Legaten zu töten, war natürlich ein wahnsinnig schwerwiegendes Verbrechen. Und es war dann eben vor allem auch für Arnaud Omery und für Papst Innozenz III. Der perfekte Anlass, um das zu beginnen, was sie schon länger geplant hatten. Nämlich nach den gescheiterten Bekehrungsversuchen jetzt die Karthager und Albigenser mit Gewalt auszurotten. Das war ihr Ziel. Und dafür konnte Omery den Papst auch relativ einfach überzeugen, jetzt ganz formell den Kreuzzug auszurufen gegen die okzitanischen Katharer in dieser Region.
Mhm.
Und genauso geschah es. Und das war nicht weniger als der erste und der einzige offiziell erklärte Kreuzzug, der von Christen gegen Christen in einem christlichen Land geführt wurde.
Also
Franzosen, die andere Franzosen töten
und
ausrotten wollen aufgrund von religiösem Disput. Und Papst Innozenz erließ dazu auch offiziell eine päpstliche Bulle, also eine offizielle Urkunde des Papstes, in der es hieß, Zitat, voran Soldaten Christi. Ihr sollt danach trachten, den ketzerischen Unglauben auf jede Art und Weise und mit allen Mitteln, die euch Gott offenbaren wird, zu vernichten.
Ja.
Einen anderen Teil davon haben wir im Intro ja schon gehört.
Genau, und mit dieser Bulle wird es ja dann im Prinzip auch offiziell
ein
Kreuzzug, weil das brauchen wir ja immer, um das eben Kreuzzug nennen zu können, diesen offiziellen Aufruf. Ja,
in dem Fall haben wir das wirklich. Also es ist ein ganz offizieller Kreuzzug. Andere kleinere Kreuzzüge sind eben oftmals inoffiziell und es ist umstritten, ob man sie so nennt. In diesem Fall ist es wirklich ein Kreuzzug. Und wir haben eben auch diese Bulle. Also es ist ja ein wichtiges Dokument, was auch aufbewahrt wird als Quelle. Und das Ziel war jetzt, die Katharer wortwörtlich auszurotten. Extirpare heißt es auf Latein in der Bulle. Ausrotten. Und das haben die Teilnehmer an diesem Kreuzzug jetzt auch sehr ernst genommen. Zum Leidwesen der Bevölkerung. Denn die haben sich jetzt versammelt. Und ihnen wurde vom Papst für die Teilnahme am Kreuzzug natürlich die Vergebung ihrer Sünden versprochen. Was für damalige Christen auch sehr, sehr wichtig war. Und dazu kam noch die Aussicht auf simplen materiellen Gewinn, auf Beute. Und deshalb kamen jetzt Kreuzfahrer von überall her zusammen. Aus der Normandie und der Champagne, aus dem Anjou und aus Flandern. Es waren Ritter, Adlige, Bürger und Bauern. Später haben auch viele Deutsche aus dem rheinischen Gebiet mitgekämpft. Wen der Papst allerdings nicht überzeugen konnte, diesen Kreuzzug anzuführen oder auch nur mitzumachen, das war zumindest am Anfang noch der französische König. Es wäre eigentlich ein sehr wichtiges Signal für den Papst gewesen, wenn er hier die Kirche unterstützt hätte. Aber der König musste im Kampf gegen England schon all seine Kräfte aufwenden. Deswegen hat er erstmal abgelehnt. Es fand sich aber sehr schnell ein anderer Mann, der den Kreuzzug nur zu gerne anführen wollte. Und das war natürlich Arnaud Omery, der Geistliche, der jetzt offiziell die Leitung übernommen hat. Die militärische Leitung lag mehr oder weniger von Anfang an oder relativ schnell bei einem gewissen Simon von Montfort, der auch ein sehr erfahrener Krieger war, bereits am 4. Kreuzzug teilgenommen hatte, der auch nicht allzu weit zurücklag, bei dem ja auch Christen gegen Christen gekämpft haben, aber das war, sage ich mal, eher unerwartet, ja, als die Kreuzfahrer Konstantinopel geplündert haben. Hier war es jetzt aber von offizieller Seite abgesegnet und auch konkret geplant. Und Raymond, also der Graf von Toulouse, versuchte jetzt auch, nachdem dieser Kreuzzug ausgerufen war, das Unheil noch abzuwenden, seine Exkommunikation aufheben zu lassen. Allerdings gelang ihm das nicht mehr. Und das lag auch daran, dass die Interesse der Kirche und der weltlichen Fürsten jetzt eben keineswegs nur religiös war, sondern sie wollten ihm auch sein Land abnehmen. Denn das Languedoc und Toulouse waren sehr reich und diese Region war zu dem Zeitpunkt quasi autonom von Raymond regiert und das wollten viele gerne ändern und diese Autonomie auflösen, die sie sich hart erkämpft hatten in dieser Region.
Das heißt, was würde dann zum Kirchenstaat angehängt werden? Oder?
Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber zumindest wollten sie es aus den Händen der Ketzer reißen und im besten Fall wollten sich alle Beteiligten auf die eine oder andere Weise dort bereichern.
Genau, ja, aber man muss sich ja vorstellen, dass eben dem Vatikan oder Rom herum eben sich ein Gebiet im Besitz dieses Kirchenstaats befand, ja,
genau.
Das sich eben ausgebreitet hat.
Das auch, ja.
Und das auch mit anderen italienischen Staaten teilweise konkurrierte.
Absolut.
Und deshalb wäre es ja auch möglich, dass sie sozusagen dieses Gebiet an sich reißen als kleine Exklave.
Genau. Ganz so war es nicht. Also sie wollten es wohl schon eher weltlichen Herrschern geben, aber es ist trotzdem natürlich auch die Möglichkeit immer für geistliche Vertreter, sich trotzdem auch Land anzueignen.
Ja, ja.
Wer das bekommt, das ist dann aber meistens in den meisten Fällen, also bei den Städten, die sie erobert haben, eher dieser Simon von Montfort, weil der der Befehlshaber war. Mhm. Aber der hat das eben im Namen der katholischen Kirche zugesprochen bekommen und dadurch hatte der Papst, der ihm diese Ländereien gibt, auch wieder Macht. Also die sind so oder so auf jeden Fall auch dran beteiligt. Und eines der Ziele des Kreuzzugs war es aber, das stand auch offiziell in der päpstlichen Bulle, Raymond von Toulouse zu vertreiben. Das, obwohl er nicht nur ein christlicher Herrscher war, sondern auch der Vetter des Königs von Frankreich, der Schwager des Königs von England und des Königs von Aragon in Spanien. Also ihm sein Land wegzunehmen, war aus weltlicher Sicht eigentlich nur durch den König möglich. Und der hatte das ja nicht unterstützt. Es war aber, also politisch sehr komplex.
Ja, ja, spannend. Aber womöglich haben die einzelnen Monarchen, die daran oder die mit ihm verwandt sind, dann auch nichts für ihn getan.
Ja.
Genau, weil die deren Unterstützung hätte er womöglich gebraucht und dann wäre das Ganze wahrscheinlich so ausgeufert, dass ich auch schon mal davon gehört hätte.
Victor, es wird gleich so ausufern, dass du vielleicht schon mal davon gehört hast, denn diese Monarchen werden sich doch noch beteiligen.
Ach,
tatsächlich,
echt?
Ja.
Ah.
Aber jetzt noch nicht.
Ja.
Aber dazu kommen wir gleich noch. Dieser Krieg wird nämlich nicht nur sehr politisch, sondern er wird auch international. Wie wir noch. Eigentlich ist das ja jetzt schon durch die verschiedenen Söldner, aber noch internationaler. Aber der Kreuzzug, der jetzt begann, wurde von Beginn an mit unglaublicher Härte und Brutalität geführt. Das war, muss man dazu sagen, im Mittelalter insgesamt nicht selten. Wenn Krieg geführt wurde, war das allgemein sehr gewalttätig, sehr blutig und aber auch legitim aus damaliger Sicht. Also auch Massaker und großes Blutvergießen waren für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen angemessen, wenn es im Krieg stattfand und wenn dieser Krieg legitimiert war. Zum Beispiel durch den Papst oder den König, zum Beispiel in einem Kreuzzug. Dann war eben auch äußerste Gewalt erlaubt. Und eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Die Brutalität, mit der aber jetzt gegen die sogenannten Ketzer und Heretiker vorgegangen wurde, war trotzdem sogar noch extremer als üblich. Und es waren besonders die Kreuzfahrer und die Kämpfer in ihrem Heer, auch Söldner, die wirklich unbeschreibliche Gewaltexzesse begangen haben. Und auch die Zeitzeugen und selbst Unterstützer der katholischen Seite waren davon schockiert. Ein Zitat habe ich hier zum Beispiel. Dieses wilde, reisige Kriegsvolk, dieses Battlevolk, damit sind die verschiedenen Kämpfer im Kreuzzug sehr gemeint, metzelt die Geistlichen, die Frauen und die Kinder in einem solchen Ausmaß nieder, dass, wie ich glaube, nicht ein einziger verschont wurde. Möge Gott ihre Seelen im Paradies empfangen. Ich denke, dass niemals seit den Zeiten der Sarazen ein solches wüstes Massaker beschlossen und durchgeführt worden ist. Die blutige Tat, um die es jetzt hier konkret geht, die war nicht das Ergebnis einer Gewaltspirale, wie es oft im Krieg ist, sondern sie war tatsächlich das allererste Ereignis dieses Kreuzzuges. Hm. Anfang Juli 1209 versammelte sich vorher noch das Kreuzfahrerheer bei Lyon und setzte sich dann in Bewegung in Richtung der katharischen Hochburgen Albi, Béziers und Carcassonne. Und besonders Carcassonne, das kennen wir vielleicht wegen der schönen Festungsanlagen, das war zu diesem Zeitpunkt ein Zentrum der Ketzerei, also der Katharer. Am 21. Juli kam das Heer allerdings zunächst vor Béziers an und wollte diese Stadt einnehmen. Und Béziers lag am Ufer der Orb auf einem steilen Hügel, gesichert durch einen Graben und einen Wall und war nicht leicht zu erobern, eigentlich. Arnaud Omery, der war natürlich an der Spitze dieses Heeres, der ließ jetzt also ein Ultimatum stellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner alle Ketzer aus seiner Sicht aus dieser Stadt ausliefern sollten. Dann würden sie verschont werden und sonst würden sie alle mit ihnen untergehen. Doch die Bevölkerung der Stadt hat sich geweigert. Das ist auch berühmt in die Geschichte eingegangen. Sie wollten keiner Macht huldigen, auch nicht der des Papstes. Sie wollten vor allem auch ihre eigenen Rechte und Institutionen nicht weiter aufgeben, weil sie ja eine autonome Region waren und sich das erkämpft hatten. Die Anführer des Kreuzfahrerheeres waren dann nach dieser Antwort eigentlich gerade erst dabei zu beraten, wie sie jetzt die Belagerung durchführen sollten, als auf einmal die Nachricht kam, dass ihr Heer schon in der Stadt war. Was war also passiert? Wie genau, ist nicht ganz sicher, aber vermutlich sind einige Verteidiger und Bürger aus der Stadt ausgefallen, um die Kreuzritter zu verhöhnen oder anzugreifen. Und daraufhin hat eine Gruppe Söldner wiederum sie angegriffen und verfolgt, als sie zurück in die Stadt wollten. Und die Verfolger waren ihnen so dicht auf den Fersen, dass sie die Tore nicht rechtzeitig wieder schließen konnten.
Oh.
So konnte sofort ein Teil der Stadt erobert werden, also die Tore standen offen. Und was als nächstes passiert ist, wissen wir leider nur zu gut, denn es ist absolut entsetzlich. Die Söldner und Kreuzfahrer konnten jetzt alle in die Stadt stürmen und richteten augenblicklich ein gigantisches Massaker an. Niemand wurde verschont und die gesamte Bevölkerung von Béziers wurde ermordet. Und dabei kam es zu einem Zitat, das für immer in die Geschichtsbücher eingegangen ist, das vermutlich auch der Titel unserer Folge sein wird. Denn als die Reiterei der Kreuzfahrer in die Stadt einfiel, fragten sie ihren Anführer Arnaud Omery, wie sie denn bei diesem Kampf die Katharer unterscheiden sollten von den vielen Katholiken, die auch in der Stadt gewohnt haben. Also ganz viele von ihnen waren unschuldige, auch aus Sicht der katholischen Kirche, völlig unschuldige Christen. Und Amory antwortet dann mit den berüchtigten Worten, tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen. Es gibt verschiedene Übersetzungen, wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich seine Worte sind, aber der Befehl war eindeutig, sie sollten einfach alle umbringen und Gott sollte dann im Himmel die Guten von den schlechten Christen unterscheiden, nachdem sie alle tot waren. Und die Berichte über dieses sogenannte Massaker von Béziers sind alle sehr deutlich und versuchen das auch nicht zu verschweigen. Man brüstete sich danach sogar beim Papst mit dieser Tat und berichtete ihm, es habe 20.000 Tote gegeben, jedes Alters und jedes Geschlechts. Jede Person in der Stadt wurde umgebracht, Béziers wurde vollständig geplündert, angezündet und eingeäschert.
Und ob diese Zahlen genau stimmen mit den 20.000, das ist zumindest umstritten. Wir können schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich weniger waren, vielleicht eher so um die 7.000. Aber es waren zweifellos viele Tausende und auch hier hatte die Seite der katholischen Kirche ein Interesse natürlich, die Zahlen zu übertreiben, um sozusagen ihre Tat zu erhöhen. Aber klar ist, dass auf jeden Fall ohne Unterlass und wahllos gemordet wurde. Auch wenn vielleicht vermutlich nicht die gesamte Bevölkerung ermordet wurde, war es eben trotzdem ein schreckliches, beispielloses Blutbad, was hier begangen wurde.
Und für die katholische Seite wurde das als großer Sieg gefeiert, auch weil man wusste, dass die Wirkung im Krieg, so eine Stadt, vor allem die erste Stadt, zu plündern und auszulöschen, gegen angeblich ja offizielle Feinde Gottes, dass diese Wirkung enorm war. Und so ein Massaker war eben in mittelalterlichen Kriegen dann auch nicht selten als Teil der Kriegsführung. Und so grässlich dieses Vorgehen war, so groß war auch der Effekt. Denn die nächsten Städte haben jetzt allesamt kapituliert, verständlicherweise, um diesem Schicksal zu entgehen. Und schon am 1. August stand das Heer der Kreuzfahrer dann vor Carcassonne. Und hier wollten sich die Menschen nicht ergeben, also viele andere Städte hatten schon kapituliert, aber nach 2 Wochen Belagerung mussten sie auch aufgeben, mussten dann die Stadt verlassen und alles Hab und Gut zurücklassen. Also sie konnten immerhin überleben. Aber Carcassonne wurde jetzt von der Hochburg der Katharer zum Hauptquartier der Kreuzfahrer. Also die Geschichte dieser Stadt hat sich damit auch entscheidend geändert. Und die Gebiete, die hat eben Simon von Montfort bekommen, übertragen vom Legat Omery im Namen der Kirche. Das war jetzt alles seins und er war es auch, der in den nächsten Jahren diesen Kreuzzug weiter fortgeführt hat. Also der hat ungefähr 20 Jahre gedauert, dieser Kreuzzug. Und währenddessen wurde der Krieg immer klarer zu einem Eroberungskrieg und immer weniger zu einem Religionskrieg, weil sich alle, allen voran eben die Kirche und ihre Vertreter, gerade eben Simon von Montfort und Omery, diese Gebiete sichern wollten. Aber die Adligen und die restliche Bevölkerung des Languedoc und Okzitaniens, die haben weiter erbittert gegen die Kreuzritter gekämpft, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Also dieser Krieg war auch noch lange nicht vorbei. Und beide Seiten sind jetzt in der nächsten Zeit unglaublich brutal vorgegangen. Nicht nur die Kreuzführer, sondern auch die Katharer. Also es war ein unglaublich blutiger Krieg, auch für die Chronisten, auch für die Zeitgenossen. Es gibt wahnsinnig viele Beschreibungen. In einem Fall wird zum Beispiel eine artige Frau in einem Brunnen eingeschlossen und lebendig eingemauert, dem Tod überlassen. Das ist noch eine der weniger blutigen Beschreibungen, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehe. Aber gerade die Kreuzfahrer sind weiterhin besonders gnadenlos. Alle Katharer, die sie fassen konnten, beziehungsweise von denen sie glaubten, dass sie Katharer und Ketzer seien, endeten auf dem Scheiterhaufen. Nach der Eroberung der Stadt Minerve 1210 wurden an nur einem Tag 400 Menschen verbrannt, ein Jahr später 300 Menschen bei der Eroberung von Lavoie. Und auch die mächtigste Stadt der Region, Toulouse, wurde 1211 belagert, aber zunächst vergeblich. Und da fragen wir uns jetzt vielleicht, was war denn mit dem Grafen von Toulouse, Raymond? Der war ja der eigentlich unumstrittene Herrscher gewesen dieser Region. Er war nicht untätig, sondern er hatte selbst versucht, eine Koalition aufzustellen aus Verbündeten. Und das war auch gar nicht so schwer, weil, wie gesagt, obwohl es gegen die katholische Kirche ging, hatte sie wegen ihrer Machtpolitik eben auch viele Feinde. Und verschiedene Barone haben ihn unterstützt. Und zu seinem Glück kam dann sogar der König Peter II. Von Aragon dazu, aus Spanien.
Ja.
Also ein richtiger König, der ihn unterstützt hat gegen den Papst. Und damit war dieser Konflikt also eindeutig auch international. Frankreich, Spanien, England zum Teil, der englische König war auch dann später involviert. Söldner aus Deutschland waren beteiligt. Raymond und seine Unterstützer konnten die Kreuzfahrer aber nicht besiegen. Und 1213 starb dann sogar Peter II., der König von Aragon, in der Schlacht gegen Simon von Montfort. Also das Land hat sogar für seine Unterstützung den König verloren. Währenddessen gab es aber einen anderen König, der jetzt auch noch in den Konflikt eingestiegen ist, auf der anderen Seite. Und das war tatsächlich der französische König, Philipp II. Der hatte jetzt doch auch Interesse an den Gebieten, die ja sehr nah an seinem Land waren. Und dieses Land war nicht Frankreich zu dieser Zeit, aber es war gerade so der entstehende französische Staat. Also es waren unterschiedliche Länder. Und er ließ jetzt sogar seinen Sohn am Kreuzzug teilnehmen. Und damit ging es für den Grafen Raymond stetig bergab. Er wurde kurze Zeit darauf wegen Ketzerei oder der Unterstützung von Ketzerei auch für abgesetzt erklärt. Exkommuniziert war er sowieso schon. Er wurde sogar zweimal exkommuniziert. Und er verlor jetzt offiziell all seine Rechte und Besitzungen. Und die wurden an Simon von Montfort übertragen. Also für den lief es richtig gut. Aber auch nicht mehr allzu lange. Er konnte sich nicht so lange von diesen Gewinnen bereichern oder sich daran erfreuen. Denn er hat 1218 nochmal versucht, Toulouse einzunehmen. Und bei der Belagerung wurde er durch das Geschoss einer Steinschleuder von den Burgmauern aus tödlich getroffen. Das heißt, auch für Simon von Montfort war es jetzt vorbei. Allerdings hat sein Sohn seine Rolle mehr oder weniger 1:1 übernommen. Und genau da weitergemacht, wo er aufgehört hatte.
Und Raymond ist immer noch jetzt in Toulouse, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also er wurde auch verbannt, ist dann mal nach Italien geflohen, ist aber eigentlich immer wieder gekommen. Ist ein bisschen, also er macht es relativ geschickt. Er hat nicht wirklich die Mittel, um gegen diese übermächtige Seite zu gewinnen. Vor allem nachdem auch der König von Frankreich mitmacht. Aber er hält sich relativ wacker.
Er hält sich vor allem am Leben. Also
er hält sich am Leben. Erstaunlich,
allerdings,
dass er eigentlich der große Kontrahent ist.
Ja.
Etliche Menschen sterben und derjenige, der eigentlich das Ziel ist, um das vielleicht komplett zu zerschlagen, der schafft es immer wieder, irgendwie dem Tod zu entkommen.
Ja, er wird tatsächlich auch eines natürlichen Todes sterben. Also sie erwischen ihn sozusagen nie, aber er kann sich auch nur eine bestimmte Zeit halten. Also er kann auch nicht allzu lange durchhalten. Und der Krieg um die Region Okzitanien geht ebenfalls weiter. Und wird letztendlich dann zu einem reinen Eroberungsfeldzug des französischen Königs, Philipp II. Später übernimmt dann auch sein Sohn, Ludwig VIII. Und der hat dann damit auch Erfolg. Da wo die Kirche und andere Akteure das vorher versucht hatten, ist er am Ende der große Profiteur. 1229 muss nämlich dann Graf Raymond VII. Aufgeben. Das ist mittlerweile der Sohn Raymond VI., der auch genau da weitergemacht hat. Also die geben das auch an ihre Söhne weiter. Aber er hat jetzt keine Chance mehr. Also sein Land ist völlig zerstört. Auch dieses ehemals wohlhabende Gebiet, um das hier eigentlich gekämpft wurde, ist jetzt komplett verwüstet. Die Bevölkerung ist kriegsmüde und damit ist jetzt auch die Eigenständigkeit der Region vorbei. Okzitanien wird in der Folge in den französischen Staat eingegliedert, der gerade am Entstehen ist. Weil das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt ja keine Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen zu dieser Zeit, sondern höchstens vielleicht die Anfänge. Ja, viele verstreute Gebiete, es gibt kein Deutschland, es gibt viele deutschsprachige Staaten, viele französischsprachige Staaten. Genau. Aber so langsam entsteht tatsächlich der Staat Frankreich. Ja, und selbst da sind ja noch die Sprachen ganz unterschiedlich.
Ja, ja.
Also zum Beispiel Okzitanisch ist ja auch eine Sprache.
Absolut.
Wird teilweise ja heute noch als als Dialekt gesprochen. Und so dass man eigentlich auch noch gar nicht sich als Einheit überhaupt sieht.
Ja,
und
das ist auch richtig etabliert. Ja. Es geht eher darum, um das Königshaus, also die Königsherrschaft, was die Krone, die Philipp II. Trägt, unter sich vereinen kann an Gebieten. Und das ist tatsächlich jetzt sehr entscheidend für die Geschichte Frankreichs, dass sie jetzt diese Region erobern können. Denn allein mit Okzitanien und der Grafschaft Toulouse konnte Frankreich, wenn ich es jetzt mal so nenne, zu dieser Zeit sein Territorium um ein Drittel vergrößern. Mhm. Also sehr, sehr großer Machtgewinn und außerdem damit auch der Zugang zum Mittelmeer. Der war jetzt da. Es liegt eben diese Region im Südwesten Frankreichs, auch an der Mittelmeerküste.
Genau.
Ja. Und damit war jetzt Frankreich, die Krone, die französische, im 13. Jahrhundert eine der großen europäischen Mächte geworden. Und das alles, weil sie sich genau am richtigen Zeitpunkt in diesem Kreuzzug gegen die Katarer eingemischt hatte und am Ende eben der große Gewinner war. Den Preis dafür, den haben allerdings die Menschen dieser Region gezahlt, die ermordet wurden und deren Städte und Dörfer völlig verwüstet wurden, auch wenn sie gar keine Katarer waren, so wie die Menschen in Béziers, die zu einem guten Teil eben römisch-katholisch waren. Die Katarer allerdings, die waren auch am Ende des Kreuzzuges noch lange nicht vernichtet oder vertrieben. Die waren immer noch sehr präsent und sie hatten immer noch Unterstützung bei Adligen und Bevölkerung. Und die haben auch weiterhin gemeinsam Widerstand gegen die Eroberung geleistet. Fast eine Art Guerillakrieg gab es dort auch in der Region. Und ab den 1230er Jahren haben sie das in einer Reihe von Burgen getan, die auch Katarerburgen genannt werden, so umgangssprachlich. Die wichtigste davon war Montségur in den Pyrenäen. Und es gab auch viele andere, die sich relativ lange gehalten haben, die eben immer so Bergfestungen waren, schwer erreichbar waren. Und das waren die Zentren der Katarer. Da haben sie sich zurückgezogen, haben dort gelebt, gepredigt. Und auch Adlige, die fliehen mussten, haben dort oft gelebt. Und Montségur war, wie gesagt, die wichtigste dieser Burgen und auch der offizielle Sitz der Katarerkirche. Hier konnten sich die Katarer noch bis 1244 halten. Bis dann allerdings ein weiterer Kreuzzug beschlossen wurde, allerdings jetzt kein offizieller mehr. Weil man eben gemerkt hat, dass es immer noch alles andere als leicht war, die Katarer loszuwerden, gab es einen weiteren Kriegszug gegen sie. Und diese Armee, die dann kam, das waren ungefähr 1000, mussten sich die wenigen Verteidiger, vielleicht zu 100, dann auch nach einigen Monaten ergeben auf diesem Berg, der Montségur heißt. Und es wurden nochmals 200 Katarer, also 200 der Perfecte oder Perfecte, der Vollkommenen, auf dem Scheiterhaufen am Fuß des Berges verbrannt. Angeblich wurde ihnen angeboten, zu konvertieren, katholisch zu werden, und sie sollen das allesamt abgelehnt haben und sich sogar freiwillig ins Feuer geworfen haben. Ob das stimmt oder ob das eine Übertreibung der katholischen Seite ist, schwer zu sagen. Kann aber durchaus auch stimmen.
Ja, es gäbe ja eigentlich keinen Grund, sie heldenhaft dastehen zu lassen.
Eigentlich nicht.
Aus der Sicht der katholischen Kirche.
Ja, also es ist schwer zu sagen. Die katholische Kirche hat sie durchaus gerne auch gezeichnet als die perfekten Ketzer.
Ah, okay,
ja. Ja, nun manchmal willst du deinen Gegner ja auch aufbauen. Also du hast schon recht, das würde auch dagegen sprechen, aber es ist einfach schwer zu sagen. Ich glaube, dabei müssen wir es belassen. Aber es wird ihnen schon sehr oft nachgesagt, dass sie bereitwillig in den Tod gehen. Also da wird schon was dran sein. Und es ist auch nur ein Teil der Legenden, die es gibt um diese letzten Jahre der Katarer und um die letzten Festungen, besonders um Montségur. Denn dort in der Nähe soll kurz vor dem Fall der Festung der Schatz der Katarer auch versteckt worden sein. Also zwei Katarer haben sich damit wohl den Berg hinunter irgendwie abgeseilt oder so und haben den dann irgendwo in einer Grotte versteckt. Und vielleicht haben sie ihn später geholt, aber vielleicht ist er auch noch immer dort.
Wahnsinn.
In dieser Gegend. Und nicht nur das, in der Burg oder da, wo früher die Burg war, auf diesem Berg, soll sich vielleicht sogar der Heilige Gral befinden.
Oha.
Ja.
Also nach dieser Folge setze ich mich ins Auto
und fahre
20 Stunden und vielleicht werde ich dann Zeuge eines historischen Fundes.
Ja, ich hoffe, du bist die Person, die das findet für His2Go, oder? Unsere nächste His2Go-Urlaubsreise sollte auf jeden Fall dorthin gehen.
Finde ich auch.
Und ja, ich würde gerne ein paar Goldmünzen.
Stimmt.
Aber kehren wir mal wieder zur Geschichte zurück. Also die Eroberung von Montségur war dann eigentlich das entscheidende Signal und der Anfang vom Ende für die Katarer. Raymond der Siebte, wie gesagt, der Sohn, der hat sich dann bald auch endgültig der französischen Krone unterworfen und auch die anderen Burgen der Katarer wurden in der Folge erobert. Die noch verbliebenen Katarer wurden weiter gnadenlos verfolgt, auch als sie schon keine große Bewegung oder Bedrohung mehr darstellten. Aber so brutal die Verfolgung der Katarer auch ohne Zweifel war, müssen wir trotzdem auch noch abwägen, sagt uns der Historiker Michel Roquefort. Die Anhängerinnen und Anhänger wurden jetzt nicht allesamt gefoltert und verbrannt. Also das waren schon eher einzelne Fälle und es waren vor allem die Kreuzfahrer, die so brutal waren. Das System, um sie wirklich auszumerzen, das war eher auf eine perfide psychische Art effektiv. Denn die Katarerkirche wurde letztlich vor allem von innen heraus destabilisiert und ausgelöst. Nicht unbedingt durch Gewalt. Die Verbrennung und Hinrichtung haben nur, in Anführungszeichen, wenige getroffen, obwohl es natürlich unmenschlich brutal war für sie. Aber es war vor allem das Wirken einer neu gegründeten Institution, die eigens aus diesem Anlass auch gegen die Katharer entstanden ist und die sie endgültig vernichten konnte im Lauf des 13. Jahrhunderts. Und Victor, diese Institution war tatsächlich nichts anderes als die päpstliche Inquisition.
Ah, okay. Ist das schon so früh gegründet worden?
Ja. Also es gibt kein so ganz festes Gründungsdatum. In einem Text wird jetzt zum Beispiel genannt, dass die Inquisition offiziell 1233 eingerichtet wird. Sie entsteht aber schon etwas früher, also auch schon im 12. Jahrhundert. Eben durch die Verfolgung, durch Prozesse gegen die Katharer entsteht sie so nach und nach und wird dann offiziell päpstlich im 13. Jahrhundert. Durch den Papst Gregor IX. ist es dann die sogenannte Inquisitio Hereticae Pravitatis.
Oh. Die wird, spannend, ja. Ich hätte es eher so ins 14. oder 15. Jahrhundert datiert. Mhm. Also schon noch ins Spätmittelalter.
Ja.
Aber so früh?
Spannend. Ja, das liegt eben auch daran, dass die Inquisition zu diesem Zeitpunkt noch klein ist. Also es ist nicht die spanische Inquisition, an die wir oft denken. Und diese Inquisition ist auch nicht so gewalttätig, wie sie später wird. Natürlich auch nicht immer. Und sie ist auch nicht so allumfassend. Ja. Nicht so quasi staatlich. Sie übernimmt nicht die gesamte Gerichtsbarkeit zu diesem Zeitpunkt, sondern sie ist erst noch sehr spezifiziert und wird aber dann immer größer. Aber die Dinge, die für die Inquisition später richtig werden, wie sie arbeitet, wie sie vorgeht, das trainieren sie sozusagen und lernen sie durch die Verfolgung der Katharer. Mhm. Und sie werden auch tatsächlich deswegen begründet, weil dieses Katharer-Problem aus Sicht der katholischen Kirche so groß ist, dass es dafür eben eine eigene Institution braucht. Und am Anfang sind das vor allem die Mitglieder des Dominikanerordens, die diese Inquisitoren stellen und die die Bekämpfung der sogenannten Heretiker übernehmen. Ja, das ist eben die Antwort auf unsere Frage. Mhm. Und das, worauf du getippt hast, habe ich mir ausgedacht. Also diesen Orden gibt's
nicht von Saragossa. Dann hast du ihn dir gut ausgedacht.
Ja, ich wollte was so ein bisschen komplizierter klingt, dass man es vielleicht nicht kennt und denkt, deswegen ist es so spezifisch.
Ja, hat wunderbar das hat funktioniert.
Geklappt. Ja, nee, tatsächlich. Also diese Inquisitoren, die gehen jetzt weitaus organisierter vor als bisher. Und sie schaffen es, ein Klima des Misstrauens und der Unsicherheit zu erzeugen. Dadurch eben, dass auch Menschen reihenweise denunziert werden, Katharer zu sein oder Waldenser oder andere Arten von Ketzern. Und durch dieses engmaschige Netz der Inquisition werden die Katharer immer weniger. Hinzu kommt, dass die Dominikaner und Franziskaner Orden auch arme Orden sind, Bettelorden, und offiziell vom Papst anerkannt werden. Das heißt, auch dieser attraktive Aspekt der Armut und des asketischen, armen Lebens, den die Katharer hatten, der wird auch in die katholische Kirche integriert. Mhm. Damit nehmen sie ihnen also auch einen starken Anziehungspunkt weg. Mhm. Und die letzten Katharer, die konnten sich noch bis Anfang des 14. Jahrhunderts halten. Und als letzter Ort im französischen Raum gilt das Dorf Montaillou in den Pyrenäen. Das ist so ein ganz bekannter Fall, wurde auch durch Forschung im 20. Jahrhundert nochmal bekannt. Aber auch dorthin ist 1318 die Inquisition hingekommen. 1321 wurde der letzte bekannte Katharer in Okzitanien hingerichtet. Und einige Jahrzehnte gab es noch wenige Katharer in Norditalien. Aber Ende des 14. Jahrhunderts, sagen wir mal so ungefähr um 1400, sind dann tatsächlich die Katharer vollständig und endgültig verschwunden.
Tatsächlich. Und das war dann auch die Antwort auf die Frage.
Genau, die Antwort auf unsere letzte Frage.
Ja, ja, hätte ich nicht gedacht, dass sie tatsächlich so verschwinden. Ich hatte aus dieser Zeit sowieso nicht davon gehört, dass Katharer noch irgendwo leben würden. Aber ich hatte es gedacht, dass es möglich wäre.
Ja. Aber, ja. Ehrlich gesagt hat es mich auch überrascht. Also normalerweise kennt man solche Geschichten, wo dann aber, also es ist ja auch schwer, ja, so eine ganze Bewegung wirklich auszurotten, wie sie es ja vorhatten. Und dass das wirklich klappt, ist schwer und liegt sicherlich auch an der Attraktivität der Alternativen, also dass die katholische Kirche wieder attraktiver wurde. Weil du kannst ja keine ganze Bevölkerung einfach zwingen, nicht mal an etwas zu glauben eigentlich. Du kannst sie nicht alle umbringen. Und andere Orden oder Sekten haben auch überlebt. Also die Waldenser zum Beispiel, die gibt's heute noch, eine ganz kleine Gruppe. Mhm. Aber die Katharer tatsächlich nicht. Mhm. Also die tauchen wirklich nie wieder auf. Was aber bleibt, sind die Auswirkungen ihrer Verfolgung. Ja, die bleiben natürlich und dieser Krieg und die Folgen, also einmal die Machtpolitik, die Eroberung des noch jungen Frankreichs oder entstehenden Frankreichs dann und eben auch die Entwicklung der Inquisition. Und dazu sage ich auch nochmal, also die Inquisition, die jetzt Jagd sozusagen macht auf die Katharer, verbrennt in den 100 Jahren, in denen sie das ungefähr tut, nicht annähernd so viele Menschen wie Simon de Montfort und seine Kreuzritter innerhalb eines einzigen Jahres. Denn die Aufgabe der Inquisition, eines Inquisitors, ist es schon, Menschen zu bekehren, nicht sie umzubringen. Also das ist die allerletzte Konsequenz, sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen und eigentlich auch das Eingestehen, dass der Bekehrungsversuch dann gescheitert ist. Also umgebracht wurden die, die sich bis zuletzt weigerten zu konvertieren, und sonst wurden eben Strafen verhängt wie öffentliche Buße, Pilgerfahrten oder das öffentliche Tragen eines gelben Kreuzes. Ja, also so brutal wie später ist das Languedoc im 13. Jahrhundert noch nicht, auch nicht durch die Inquisition. Es ist nicht das Spanien des 15. Jahrhunderts, die Inquisition ist nicht dieselbe. Also das heißt, in Spanien wird sie später durchaus zu einer Art politischen, staatlichen Polizei. Aber das ist hier noch nicht der Fall. Ja, da müssen wir unterscheiden. Aber wie gesagt, die Erfahrungen, die die Tribunale und Inquisitoren machen mit diesen angeblichen Heretikern, die führen zum Ausbau der Inquisition zu einer immer wichtigeren Institution. Später nicht nur zur Verfolgung, sondern auch für Prozesse, weltliche Gerichtbarkeit bis in die Neuzeit. Ja, und mit diesem kleinen Ausblick endet dann unsere kurze Geschichte der größten Ketzerbewegung des Mittelalters. Ketzer aus Sicht ihrer Feinde, der katholischen Kirche, wie gesagt. Es war ein religiöser Kampf, aber auch eindeutig ein politischer Machtkampf, dem viele Unschuldige zum Opfer gefallen sind. Und rund 200 Jahre hat dabei eben der Katharismus in Europa gewirkt. Und nach 20 Jahren Krieg und 100 Jahren Inquisition war er vollständig vernichtet. Ist heute gar nicht mehr so bekannt. Und deswegen fand ich spannend, mal einen Blick auf diese, ja, dieses relativ dunkle Kapitel der mittelalterlichen Religionsgeschichte und auch politischen Geschichte zu werfen. Genau, und damit würde ich sagen, übergebe ich mal wieder an dich, Victor.
Ja, eine faszinierende Geschichte, David, wie ich fand. Und natürlich auch, weil ich davon tatsächlich noch nicht gehört hatte. Mhm. Die Albigenser, das war ja die andere Bezeichnung. Ja. Diese Bezeichnung kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Aber trotzdem, ja, spannend, faszinierend und wie viel auch dranhängt an dieser Geschichte. Ja, und vor allem dann in Bezug auf die Entstehung Frankreichs, fand ich das auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass sie eigentlich in diesem Fall der lachende Dritte sind.
Absolut, sie kommen erst später zu, aber sie haben den gesamten Gewinn sozusagen.
Ja, weil wir haben die Katharer auf der einen Seite eigentlich und die Männer, die für die Kirche kämpfen, die sich bekriegen. Und der lachende Dritte ist dann im Prinzip der französische König Philipp.
Ja,
also spannend, faszinierend und ja, im 14. Jahrhundert ist es ja so, dass sie bald mit ganz neuen Problemen kämpfen müssen. Also es geht von einem großen Feind oder Gegner oder einer Idee, die eigentlich gegen sie gerichtet ist, also gegen die katholische Kirche zur nächsten. Und zwar in dem Fall ist es womöglich der Humanismus, Renaissance-Humanismus, der ja dann kommt mit Petrarca in Italien.
Ja.
Und im Anfang des 16. Jahrhunderts dann den Höhepunkt erreicht. Und ich glaube, das könnten wir auch nochmal machen. Das sind auch ganz spannende Phasen. Aber ich fand es faszinierend, eben zu sehen, dass es vor diesem Renaissance-Humanismus, dass es auch vor der Entstehung des Protestantismus eben auch schon einen großen Feind eigentlich, eine große Idee gab, die sich ausgebreitet hat und die katholische Kirche herausgefordert hat.
Absolut. Also alle in Europa kannten die Katharer zu dieser Zeit.
Und
je nachdem, wie sie entstanden, haben sie eben gehasst oder vielleicht unterstützt.
Und damit sind wir ja auch schon bei der Literatur.
Absolut.
Und, ja, kannst du ja mal kurz was dazu sagen?
Ja, ich habe mich gefreut, dass ich eigentlich ein sehr gutes Buch gefunden habe, das ich ziemlich uneingeschränkt empfehlen kann. Das ist ein französischer Historiker namens Michel Roquebert, den ich auch schon zitiert habe. Und sein Buch heißt auf Deutsch übersetzt Die Geschichte der Katharer, Häresie, Kreuzzug und Inquisition im Languedoc. Aus 2012, Original 1999. Es gibt auch einen sehr bekannten Mittelalterhistoriker, Arno Borst, der hat auch ein gutes Buch geschrieben, das heißt einfach Die Katharer. Das ist auch eine Legende, ist leider schon verstorben unter Mittelalterhistorikern. Und ich würde auch noch mal eine Quelle angeben, wenn man vielleicht was nachlesen möchte. Und das ist nämlich die Historia Albigensis, der Kreuzzug gegen die Albigenser von Pierre de Vaux de Cernay. Also ein mittelalterlicher Chronist, der allerdings kein großer Fan von den Katharern ist. Also wenn ihr das lesen wollt, und das ist sehr spannend, kann ich das wirklich empfehlen. Aber eben, wie gesagt, wir haben ein großes Quellenproblem, weil von den Katharern selber ist fast nichts erhalten. Das meiste ist also von der Gegenseite geschrieben. Das muss man beachten.
Merkt man wahrscheinlich aber auch relativ schnell.
Ja, zum Beispiel dieser Vaux de Cernay ist zum Beispiel ganz begeistert von dem Erfolg bei Béziers, was in Wirklichkeit natürlich einfach ein grausames Massaker war. Und dieses Buch ist aber wirklich gut. Es ist nämlich übersetzt und auch kommentiert von Gerhard Solbach. Und der liefert auch nochmal eine richtig gute Zusammenfassung. Also auch das kann ich echt empfehlen.
Ja, spannend. Vielleicht blätter ich da mal durch, denn wie gesagt, ich wusste dazu noch nicht so viel. Und vielleicht kommt ja da nochmal so eine andere Side-Story, die ich dann vielleicht für eine richtige Folge nehmen kann.
Da steckt einiges drin, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja den Heiligen Gral suchen.
Vielleicht, ja. Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil.
Ja, gerne. Möchtest du das mal machen?
Ja, das mache ich. Und da geht es darum, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das könnt ihr auf ganz vielen unterschiedlichen Arten machen. Und bevor ich das aufzähle, erstmal noch ein großes Dankeschön an die Unterstützung, die wir bekommen haben. Jetzt vor allem auch für die vielen Stimmen zum Deutschen Podcastpreis.
Ja, vielen, vielen Dank an euch alle.
Ja, wir haben da ja richtig viel Werbung gemacht.
Ja.
Und ja, vielen Dank, wenn ihr für uns abgestimmt habt. Und vielen Dank auch, wenn ihr uns geschrieben habt, wenn ihr uns einfach nur hört. Und wenn wir Feedback von euch bekommen, das hilft uns, das unterstützt uns und das motiviert uns auch. Und das könnt ihr machen, indem ihr uns beispielsweise eine E-Mail schreibt auf die kontakt@histogo.de oder uns über unsere Social-Media-Kanäle auch anschreibt. Das geht auch über Instagram oder auch über YouTube. Da könnt ihr auch die einzelnen Posts und Videos bzw. Audios kommentieren. Und folgen könnt ihr uns natürlich da auch. Das freut uns auch immer riesig. Ja. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Das erhöht unsere Sichtbarkeit, freut uns natürlich auch riesig. Das geht über Apple Podcasts, über Spotify und über wahrscheinlich noch ganz viele andere Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und zu allerletzt komme ich jetzt noch dazu, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, denn das geht auch. Ihr könnt uns spenden über unsere Website, da haben wir einen Link über PayPal oder direkt per Banküberweisung. Oder ihr kauft ein bisschen was von unserem Merch, da haben wir T-Shirts, Tassen, ganz viele unterschiedliche Produkte, die ihr da kaufen könnt. Und ja, wir haben auch schon ganz viel davon zu Hause und es lohnt sich, können wir nur sagen.
Absolut.
Und ja, ich glaube, damit bin ich dann wirklich auch am Ende angekommen. Und in 10 Tagen gibt es die neue Folge, beziehungsweise nicht ganz in 10 Tagen, weil ja heute ja der 30. ist, wo wir uns frühestmöglichst hören. Und die nächste Folge am 10. rauskommt. Und das ist dann 11 Tage später, weil wir den 31. haben.
Sehr gut gerechnet.
Ja, jetzt habe ich es nochmal ein bisschen komplizierter gemacht, als es wahrscheinlich nötig gewesen wäre.
Kaum.
Aber genau, am 10. gibt es dann die neue Folge. Da könnt ihr dann wieder was Neues, Spannendes hören. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Muss mir noch was Schönes überlegen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt weiter gesund und macht's gut.
Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Er wird tatsächlich auch nicht sterben. Es ist nur leider so, dass er, also er wird. Das ist die eigentliche Geschichte.
Leute.
Ich habe ihn eingeladen. Der steht hinter der Tür.
Ich bin noch im Hof.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.